Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Hortenkaufhäuser mit der typischen Wabenfassade gibt es schon lange nicht mehr, aber die Horten AG war immerhin die viertgrößte deutsche Warenhauskette. Ihr Gründer Helmut Horten starb 1987. Den Grundstein für sein Imperium legte er in der NS-Zeit und es ist äußerst umstritten, wie schmutzig das Geld war, das zur späteren Geldvermehrung führte. Die Witwe Hortens hatte mit ihrem Mann schon in den 1970er Jahren angefangen, Kunst zu sammeln. Zu dieser Sammlung zählen inzwischen Werke von Edvard Munch über Francis Bacon, Andy Warhol bis hin zu Damien Hirst. Und sie eröffnet jetzt im ersten Bezirk in Wien, also an einem hochprominenten Platz gleich neben der Staatsoper, ein Privatmuseum. Auch eine Studie wurde im Vorfeld in Auftrag gegeben, die der Frage nachgehen soll, wie Helmut Horten im Nationalsozialismus zu seinem Geld kam. Erstellt hat sie der Historiker Peter Höres, Professor an der Uni Würzburg. Und mit ihm habe ich vor dieser Fazitsendung gesprochen. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Frau Schwarz.
Herr Höres, wie sieht's denn aus? Hat Helmut Horten, wie ihm teilweise nachgesagt wird, sein Vermögen tatsächlich auf der Enteignung jüdischer Unternehmer aufgebaut?
Also man muss zunächst mal unterscheiden, dass Helmut Horten zwei Karrieren gemacht hat. Die erste war eben von 1936 bis zum Kriegsende. Und dann hat er ziemlich große Teile seines Vermögens verloren und musste nochmal neu starten, ne? 1948. Und 36 ist es auch relativ kompliziert, weil er sein erstes Kaufhaus in Duisburg von den jüdischen Eigentümern angeboten bekommen hat. Die hatten sich unter dem Druck der Umstände der NS-Verfolgungspolitik dazu entschlossen zu emigrieren und suchten eben einen Nacheigentümer. Und über einen Mittelsmann haben sie also Horten angesprochen, der damit dann ins Risiko ging, weil er kein Geld hatte. Also das war der Beginn seiner Karriere als Kaufhausbesitzer und er hat dann Schritt für Schritt weitere Kaufhäuser aus jüdischem Besitz akquiriert.
Das heißt, er war ein Profiteur des Systems oder wie würden Sie das bezeichnen?
Also er war Nutznießer in jedem Fall, weil die jüdischen Eigentümer hätten ja ihre Kaufhäuser gar nicht angeboten oder verkaufen müssen, wenn die Umstände andere rechtsstaatliche gewesen wären. Auf der anderen Seite hat er in dieser Situation versucht, nach handelsüblichen Mechanismen vorzugehen, sodass wiederum die NSDAP und das Gaue Wirtschaftsamt auf den Plan gerufen wurde und intervenierte, weil nach ihrer Ansicht Horten zu für die jüdischen Voreigentümer günstige Kontrakte geschlossen hatte.
Und wie stand er zum System?
Man muss sagen, also Horten muss man sich vorstellen, er ist wirklich ein typischer Unternehmer, Primat des Ökonomischen und seiner Unternehmen. Er war, so haben es viele Mitarbeiter und auch jüdische Beschäftigte später gesagt, also sicherlich distanziert gegenüber dem System, ist aber eben aus Gründen des Opportunismus 1937 eingetreten in die NSDAP. Dort aber auch 1944 wieder ausgeschlossen worden, weil er als politisch nicht zuverlässig galt. Das war also ein ambivalentes Verhältnis zu den Parteistellen. Er lag mit vielen in Konflikt, aber dabei ging es vorrangig immer um seine Unternehmen und seine geschäftlichen Interessen.
Hat er selbst denn jemals in der Zeit nach dem Nationalsozialismus etwas zu dieser Zeit gesagt?
Also er hat immer gesagt, er hätte alle jüdischen Vorbesitzer der Kaufhäuser im Frieden wieder getroffen. Das muss man etwas einschränken. Also er hat insbesondere die Voreigentümer in Wattenscheid und Duisburg mit denen großzügige Abmachungen der Entschädigungen getroffen. Das trifft nicht zu auf die Häuser aus Ostpreußen, was ja russisch besetzt war und dann schlussendlich auch in russischen Besitz überging. Also hier hat er ein unterschiedliches Verhalten an den Tag gelegt.
Was Sie gerade beschrieben haben über diese Verwicklungen in diesem NS-Regime, ist ja so eine ganz typische Biografie dieser Zeit von erfolgreichen Menschen, dass man da irgendwie Parteimitglied ist, aber sich dann vielleicht auch teilweise nicht so konform verhält und es gibt dann diesen Bruch. Aber erfolgreich geht es dann trotzdem nach dem Krieg weiter, wahrscheinlich auch, weil man noch alte Verbindungen hat. Die Witwe Heidi Horten ist ja heute die reichste Frau Österreichs, geschätztes Vermögen 2,6 Milliarden Euro. Wie steht sie denn dazu? Es haftet einem solchen Vermögen ja dann doch irgendwie ein Geschmäckler an.
Ja, also Frau Goes-Horten hat ja das Gutachten zur Frage der Arisierung im Kontext des Dritten Reiches in Auftrag gegeben. Wir haben dann die wissenschaftliche Unabhängigkeit vertraglich fixiert. Also insofern hat sie hier ein Interesse an der Aufarbeitung doch gezeigt. Man muss aber schon sagen, dass, also wie gesagt, Horten einen Großteil des Vermögens verloren hatte mit Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Häuser waren entweder zerbombt oder in Ostpreußen, also nicht mehr in seiner Verfügungsgewalt. Und er hat dann nach zweijähriger Internierung in einem britischen Lager doch mit einem relativ überschaubaren Barvermögen angefangen, weil es gab ja zwischenzeitlich die Währungsreform 1:10, ne? Sodass also hier schon ein Vermögensschwund festzustellen ist. Was er sicherlich hatte, war sein eingeführter Name. Horten war dann doch ein Begriff und Verbindungen zu Bankiers und Geschäftspartnern und ein Grundstock vielleicht auch noch an Ware, aber das sollte man, glaube ich, eher nicht überbewerten. Mhm. Und darauf hat er aufgebaut und hat dann also ein neues Haus in Duisburg in 100 Tagen erbaut und ist wieder voll ins Risiko gegangen.
Heidi Horten, war ja sicher auch klar, dass sie Teile ihrer Sammlung an so einem prominenten Ort in Wien nicht in der Öffentlichkeit zugänglich machen könnte, ohne dass man sich mit den heiklen Fragen oder mit dieser NS-Vergangenheit ihres verstorbenen Mannes beschäftigt. War das so der Antrieb, bei Ihnen dieses Gutachten in Auftrag zu geben?
Ich denke schon. Also es war ja auch immer mal wieder in der Presse, gerade in Wien, davon die Rede oder es wurden verschiedene Vermutungen angestellt. Und ich als Wissenschaftler begrüße das natürlich, wenn so etwas seriös und gründlich eben mal beleuchtet wird. Und das ist ja auch mittlerweile bei vielen Unternehmen gängig, dass man diese Geschichte aus dem Dritten Reich nicht mehr in Form von irgendwelchen Festschriften aufarbeitet, sondern wirklich unabhängig und wissenschaftlich. Und das ist hier, denke ich, doch in vergleichbarer Weise Erfolg.
Wie bleibt man denn da als Wissenschaftler unabhängig? Also konnte man ja auch lesen, dass da viel Geld für dieses Gutachten geflossen ist. Also beeinflusst einen so eine persönliche Verbindung dann nicht doch irgendwie?
Also die Finanzierung von so einer Studie, das ist ja auch in anderen Fällen so, die ist ja nicht, irgendwie zielt ja zum Beispiel auf der Finanzierung von Mitarbeitern auch, die man braucht und die eben auch einen Teil der Arbeit, der Recherchearbeit übernehmen. Das ist in vielen anderen Fällen, also Dr. Oetker oder was auch immer jetzt bei den ganzen Bundesministerien, ne, die finanzieren ja immer das jeweilige Team vom Auswärtigen Amt bis zum Landwirtschaftsministerium. Und man macht dann eben einen juristisch wasserdichten Vertrag, in dem die Unabhängigkeit festgeschrieben wird. Das ist Primat der Wissenschaft. Und dann muss man das natürlich auch selbstbewusst vertreten. Wobei ich sagen muss, das habe ich so deutlich gemacht am Anfang, dass hier auch keine Versuche der Beeinflussung gab.
Peter Höres, Professor für Geschichte an der Uni Würzburg, über die NS-Vergangenheit des Kaufhaus-Moguls Helmut Horten. In Wien eröffnet seine Witwe Heidi Horten morgen ein privates Kunstmuseum. Und ich sage vielen Dank, Herr Höres.
Ja, danke schön auch meinerseits.